So, wir können bitte 1. Petrus aufschlagen. 1. Petrus, Kapitel 2. Letzte Woche haben wir ganz zwei Verse betrachtet. Heute schauen wir einen neuen Abschnitt an, das etwas länger ist, aber es beinhaltet ein einziges Thema. Wir lesen heute, bevor wir aber dieses Thema betrachten, etwas aus Markus Kapitel 12 und Vers 17. Markus 12 und Vers 17 sagt uns Folgendes. Nachdem Jesus, vielleicht soll man es so sagen, nachdem die Gegner von Jesus ihn in eine Frage zum Stolpern bringen wollten, ihm Probleme machen wollten, haben sie die Frage gestellt, soll man eben Steuer bezahlen? Steht da in Vers 14, ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Das war eine provokante Frage, weil natürlich Israel durch Rom erobert wurde und die Römer wurden nicht als Freunde Israels betrachtet, natürlicherweise, sondern als Feinde. Und sie wollten eigentlich Jesus in eine Falle locken, damit er etwas sagt, und dass sie die Bevölkerung dann nicht mögen würde. Dass die Bevölkerung gegen ihn eigentlich umstimmen könnte. Unser Herr Jesus war und ist so weise, er hat zu 100% gewusst, wie er damit umgehen soll. Und in Vers 17 antwortete er und sprach zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er hat eben gesagt, bring mir eine Münze. Und er stellte dann die Frage, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Wer wurde auf diese Münze geprägt, draufgegeben? Die Antwort ist, es gehört dem Kaiser. Und Jesus sagte, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und dann steht da, und sie verwunderten sich über ihn. Jesus wusste, wie er darauf reagieren soll. Was für eine Gnade. Aber wir lernen hier auch etwas über unseren Herrn. Es war nicht sein Ziel, eine Rebellion gegen Rom zu führen. Und das, was dem Kaiser gehört, interessiert Gott nicht. Also er will unser Herzen. Er will uns als Gott wohlgefällige Opfer haben. Er will unser Leben. Wir sind das Reichtum sozusagen, das er möchte. Unser Geld ist ein Werkzeug. Und deswegen auch, wenn man in irgendeine Kirche oder Religion oder was auch immer ist und da wird nur ständig von Geld, Geld, Geld und Spende, Spende, Spende gesprochen und das steht im Mittelpunkt der Versammlung oder sagen wir jetzt mal das Leben dieser Gruppe, da weißt du von vornherein, hier stimmt irgendwas nicht. Hier stimmt was Gewaltiges nicht, weil das, was im Mittelpunkt steht, ist das Wort Gottes und ich möchte auch hier ganz wirklich dem Herrn danken. Wir betonen das Thema Geld in unserer Gemeinde gar nicht. Und ihr als sein Volk sorgt dafür, freiwillig und ohne irgendwelche Zwang, dass die Kosten der Gemeinde abgedeckt werden. Und das ist, wie es sein soll. Geld steht nicht im Mittelpunkt. Der Herr Jesus steht im Mittelpunkt. Geld ist nur ein Werkzeug. Aber hier sieht es, dass wir sogar Steuer zahlen sollen. Das ist Gottes Plan, Gottes Wille für uns. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und genau das auch ist, was der Paulus gelehrt hat in Römerbrief, Kapitel 13. Wir können jetzt Römer 13 aufschlagen. Das ist ein Thema, das sehr praktisch und aktuell ist. Paulus schreibt in Römer 13, Vers 1, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Eine sehr starke Aussage. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Und jetzt sind wir eben in 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2 sagt uns, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Standhaltern als seinen Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Also wir haben letzte Woche gesehen, dass Gottes Plan für uns ist, dass wir die fleischlichen Begierden, uns diese fleischlichen Begierden enthalten. Und jetzt geht's weiter mit einer dreifachen Betrachtung, wo und wie sollen wir uns diese fleischlichen Begierden enthalten. Und wie ihr natürlich auch wisst, dieses Themenbereich ist riesig, ist extrem groß. Was will Petrus jetzt betonen? Im Zusammenhang mit diesem Thema, dass es leidende Christen gibt. Diese Christen leiden wirklich. Wir haben gerade in Kapitel 1 gesehen, dass sie traurig sind im Vers 6 in mancherlei Anfechtungen. Aber wenn du dann später liest in Kapitel 4 und Vers 12, wir kommen noch dazu, aber hier steht es, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Die Geschwister, die er anschreibt, leiden wirklich mächtig. Eine Art Feuerprobe. Was schreibt Petrus an Geschwister, die so leiden? Wie sollen diese Geschwister eben sich von fleischlichen Begierden enthalten? Wie sollen diese Geschwister zeigen, dass sie eine lebendige Hoffnung haben? Dass sie Fremdlinge sind in dieser Welt? Dass sie eben Gäste sind, dass sie verstanden haben, diese Welt ist nicht mein Zuhause. Meine Zuhause ist beim Herrn, oben im Himmel. Und diese Welt ist die Möglichkeit, gibt mir die Möglichkeit, Jesus zu dienen, Jesus zu folgen. Welche drei Bereiche wählt er aus als erstes? Interessanterweise wählt er eben drei Bereiche aus, wo man leicht leiden kann. Wir wollen auch heute merken, dass die drei Bereiche, die er jetzt ansprechen wird in den nächsten Verse, dass er sie nicht ausführlich anspricht. Zum Beispiel, das kann man deutlich, den Bereich, den wir heute betrachten, ist eben menschliche Autorität. Dass wir uns unterordnen unter diese menschliche Ordnung. Aber Petrus spricht nicht in diese kurze paar Verse über alle Pflichten und Verantwortungen auf beide Seiten. Das kommt bei Paulus in manchen Stellen vor, dass er sagt, hey, ihr sollt jetzt folgen, aber dann zum Beispiel Kinder, ihr sollt folgen, aber dann Väter, reizt sie nicht zum Zorn. Wir haben hier aber nur eine einseitige Betrachtung. Es wird hier nur gesprochen, also erzählt, wie Christen sich vor der menschlichen Ordnung unterordnen sollen, aber es wird hier nicht erwähnt, wird nicht angesprochen, wie die menschliche Ordnung eigentlich handeln soll. Es wird nur erwähnt, was ihre Verantwortung ist. Was sie im besten Fall, wenn sie verantwortlich mit ihrer Macht umgehen, was sie dann tun. Das wird schon erwähnt, aber es wird nicht ausführlich erklärt. Und deswegen nicht. Es wird deswegen nicht erwähnt, weil Petrus hier auf die Geschwister fokussiert ist. Wie sollen sie auf ihre Feuerprobe reagieren? Die haben die Freiheit, sich zu entscheiden, wie sie darauf reagieren, was sie tun. Und das wird dann Auswirkungen haben für die Ehre Gottes. Wir sehen hier in dieser Stelle, dass Petrus ein großes Wort in allen drei Bereichen betont. Wir haben das Wort schon öfters verwendet. Und das ist eben dieses Wort Unterordnung oder sich unterordnen. In Vers 13 haben wir gesehen, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter. Wir sehen dann in Vers 18 im nächsten Abschnitt, ihr Hausknechte seid in aller Furcht euren Herrn untertan. Das gleiche Wort, unterordnet. Dann sehen wir eben auch in Vers 1 von Kapitel 3, er spricht eben, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Hier sind wir bei Frauen, die ungläubige Männer haben, wie sie dann mit ihren Männern umgehen sollen. In alle diese drei Bereiche ist es leicht möglich, dass eine gläubige Person leidet. Wenn man als Knecht, und hier reden wir nicht von jetzt normalen Arbeitsverhältnissen, wir reden hier von eigentlich die damalige Sklaverei. Wir dürfen hier nicht meinen oder falsch verstehen, dass Gott jetzt hier die Sklaverei irgendwie als von ihm gegeben betrachtet oder als was Positives betrachtet. Er betrachtet das einfach und sagt hier, wenn du dich in dieser Situation befindest, als Christ, geh so damit um. Wir betrachten das dann nächste Woche. Aber ob du jetzt unter eben die menschliche Ordnung oder Regierung stehst oder in einem Arbeitsverhältnis stehst, das schwierig ist, selbst als Sklave, oder wenn du als Frau in einer Beziehung bist und damals natürlich, Gott sei Dank ist es heute anders, aber damals haben die Frauen wirklich null Rechte gehabt und das war extrem schwierig. Und ihr könnt euch ganz gut vorstellen, dass sie damals wirklich hätten leicht leiden können als gläubige Frau mit einem ungläubigen Mann. Gott sei Dank, kann man nur sagen, Gott sei Dank ist heute die Lage anders, dass die gleichen Dinge nicht mehr möglich sind wie damals, wie ein Mann Gewalt ausüben konnte über seine Frau. Heute ist das nicht gut, nicht erlaubt. Damals war es auch nicht gut. Aber es war Realität. Und wie kann ein Christ damit umgehen? Und die Antwort ist, um Gott die Ehre zu geben, auch um etwas Geistliches zu bewirken. Und das ist unser Ziel. Geistliche Werke für den Herrn zu tun. Um das zu tun, fängt es mit Unterordnung an. Dieses Wort Unterordnung ist ein wichtiges Wort. Was bedeutet das Wort, wenn wir uns unterordnen? Ganz wörtlich betrachtet ist es, wenn man etwas unter etwas anderes einordnet. Also das heißt, es gibt etwas, das darüber ist und etwas, das darunter ist. Und das, was darüber ist, hat mehr Autorität, hat mehr Sagen. Und ich bin unter diese Autorität. So, es ist eine metaphorische Darstellung von Autorität, dass wir uns unter der Autorität von jemand anders stellen, mit allen Auswirkungen davon. Wenn wir eine Autorität anerkennen, dann werden wir auch dieser Autorität folgen. Dann werden wir auch bereit sein zu tun, was diese Autorität uns sagt. Selbst wenn wir persönlich, uns was anderes wünschten. Aber da wir eigentlich die Entscheidungsgewalt nicht haben, diese Autorität nicht haben, wenn wir unterordnet sind, dann hören wir, was unsere Autorität sagt und wir folgen unserer Autorität. Und das ist etwas, das unser Herr Jesus selbst auch praktiziert hat. Gott, der Mensch geworden ist, wahrer Gott, wahrer Mensch, Jesus, hat sich unterordnet, hat sich seinem Vater unterordnet, himmlischer Vater, aber hat auch seinen irdischen Vater sich unterordnet. Und wir lesen das in Lukas Kapitel 2 und Vers 51, wo der Herr Jesus eigentlich im Tempel länger geblieben ist und mit den Juden gesprochen hat und über das Wort Gottes gesprochen hat. Und seine Eltern haben ihn dann nicht finden können. Sie wussten gar nicht, dass er nicht mit der Familie dabei war. Dann haben sie ihn gesucht. Und sie haben ihn gefunden und Jesus stellt die Frage, habt ihr nicht gewusst, dass ich eigentlich um die Dinge meines Vaters mich kümmern würde? Und dann sagten seine Eltern, aber jetzt kommst du mit uns zurück nach Hause. Und Vers 51 von Lukas Kapitel 2 steht, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Jesus ordnete sich seinen Eltern unter. Ich meine, das ist für uns unvorstellbar, aber es ist die Realität. Der Schöpfer der Welt ist Mensch geworden und dann ordnet sich menschliche Eltern unter und folgt das, was die Eltern sagen. Die haben natürlich nicht von ihm verlangt, dass er irgendwas Sündiges macht, aber sie haben die Autorität gehabt. Wie soll er als junger Mann leben und was soll er tun? So, diese Eigenschaft ist eine christusähnliche Eigenschaft. Wir wollen aber hier ganz kurz aber die Frage stellen, was ist das? Ich war mal in einer so Art Schulung für Eltern, das von unserem Elternverein ausgegangen ist. Und die Referentin hat etwas angesprochen. Es ging um eben, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, teilweise um Erziehung. Und sie hat gesagt, wir wollen auf keinen Fall bedingungslose Gehorsam von unseren Kindern erwarten, oder? Und dann hat sie gesagt, das haben wir schon mal gehabt und das hat nicht gut funktioniert. Natürlich, wir wissen, was diese Referentin damit gemeint hat. Sie hat die fürchterliche Zeit gemeint, wo in dem deutschsprachigen Raum Österreich-Deutschland eben ein Verbrechensregime vorgekommen ist und die bedingungslose und eigentlich Gehirn ausschalten und einfach folgen, du befehlst und wir folgen, Art von Denken vorgekommen ist. Ist das, was Gott hier erwartet von uns? Eine Art Gehorsam, das heißt, ich denke nicht, ich überlege nicht, ich folge einfach. Wenn meine Autorität sagt, geh hin und tu das, dann gehe ich hin und tu das. Und die Antwort darauf ist eindeutig nein. Eindeutig nein. Was der Herr hier anspricht, was Petrus uns sagt, was Paulus uns sagt, was Jesus uns sagt, ist nicht, schalte dein Gehirn aus und mach einfach. Wir haben gerade gelesen, wir müssen die fleischlichen Begierden uns davon enthalten. Also das heißt nicht, dass wir einfach alles machen können, was von irgendwelchen Autoritäten von uns verlangt wird. Wenn die Autorität von uns was verlangt, das nicht in Ordnung ist, das Sünde ist, wie zum Beispiel im Alten Testament, als die Hebamme in Ägypten befohlen wurden vom Pharao, alle männlichen Kinder sollt ihr im Nil schmeißen, sollt ihr umbringen. Die Hebammen sagten, wir finden einen Weg, um das nicht zu tun. Haben es nicht getan. Dann hat der Pharao gesagt, warum sind die Kinder nicht alle tot? Und die haben gesagt, naja, wir sind zu langsam. Kluge Antwort. Wir schaffen es nicht schnell genug. Die sind alle schon auf der Welt und wir finden sie dann nicht mehr. Die haben da sozusagen den Pharao nicht gefolgt. Warum? Weil der Pharao ein Verbrechen von denen verlangt hat. Wir sehen das auch eben im Neuen Testament. Die Aposteln wurden vom jüdischen Rat befohlen, ihr dürft nicht mehr im Namen Jesu reden. Und Petrus sagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Und ging wieder raus und verkündigte sofort Jesus. wenn menschliche Autorität, ob es jetzt eine Regierung oder Eltern oder Ehemann oder irgendjemand von uns etwas verlangt, das gegen Gottes Autorität geht, haben wir eine höhere Autorität. Wir sind Gott unterordnet, Gott hat menschliche Ordnung gegeben. Wir sind, aber wenn die menschliche Ordnung sich über Gott stellen will, dann sagen wir, nein, Gott ist die höchste Autorität, wir folgen sein Gesetz als erstes. So blinder Gehorsam hat mit Gehorsam hier nichts zu tun. Deswegen hat der Herr uns das Wort gegeben. Gott will, dass wir prüfen, Gott will, dass wir denken, Gott will, dass wir gerecht leben. So wie schaut das dann aus? Was ist es? Das Wort sagt hier eben, dass es Gottes Wille ist, dass wir uns den menschlichen Ordnung unterordnen. So wem sollen wir uns unterordnen, wenn es um Regierung geht? Wir sehen hier an dieser Stelle ganz klare Worte. Als erstes sagt es aller menschlichen Ordnung. Dieses Wort trifft auf jeden Fall Regierungen, aber es ist alle Autorität. Es kann sogar hinausgehen auf eine Lehrerin in einer Schulklasse. Wenn wir unsere Kinder nicht eine gesunde Art des Folgens lehren, dass die Kinder gesund lernen sollen, wie sie eben auch die Lehrerin in einer Klasse oder die Erzieherin im Kindergarten folgen können, dann haben wir versagt als Eltern, weil alle menschliche Ordnung ist notwendig und sollen wir auch dann eben uns unterordnen. Es geht so weit, dass es auch natürlich einen Chef, das kommt dann später, Ehemann, aber geht es dann auch um Regierung hier hauptsächlich. Weil es wird dann definiert, alle menschliche Ordnung unter, um des Herrn Willen. Das ist jetzt auch ganz besonders wichtig. Warum tun wir das? Vers 13 sagt, der Grund, warum wir bereit sind, uns zu unterordnen unter unserer Regierung, ist, damit der Herr geehrt wird. Das ist unser Ziel. Und er wird das dann auch erklären. Wir tun das nicht aus patriotischen Gründen sozusagen. Wir tun das nicht, um irgendwelche Vorteile zu schaffen. Wir tun das, um Jesus Christus zu ehren, weil Jesus Christus das von uns verlangt. Weil, wie wir auch in Römer 13 gelesen haben, Gott selbst hat diese Autorität eingesetzt. Und deswegen will er, dass wir sie auch folgen, insofern, dass sie nicht Sünde von uns verlangen. So, um des Herrn Willen. Aber was? Es sei denn dem König als den Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten. Wir sehen hier dann die zwei Ebenen, die es damals gab. Der König war oder der Kaiser. Und das Wort, das hier König übersetzt wird, hätte man auch mit einem Kaiser, weil es bedeutet eigentlich den höchsten Autorität des Landes. Damals war der Kaiser der höchste Autorität. Aber natürlich der Kaiser, der König, hat dann auch Statthaltern gehabt. Und das heißt, Menschen, die er gesandt hat, wie es auch hier steht, als seinen Gesandten. Der König, der Statthalter kann jetzt, der Kaiser kann jetzt nicht überall gleichzeitig sein. Er kann jetzt nicht in jeder Situation auch eben ein Urteil geben. Und deswegen gibt er Menschen die Aufgabe, auch seinen Willen zu tun, ihn zu vertreten. Das sind die Vertreter des Kaisers. Wir haben auch eben gesehen, dass diese Statthalter auch im Neuen Testament vorkommen. Der Pilatus war ein Statthalter. Der war ein Gesandter vom Kaiser. Der Felix, mit wem auch Paulus zu tun hatte, war so ein Mensch. Und Gottes Wort sagt, dass wir uns diese Menschen unterordnen sollen. Heute natürlich wissen wir, dass wir keinen Kaiser oder König haben und dass wir mehrere Autoritäten haben. Wir haben heute auch ein Gericht, so ein Gesetz. Wir haben eine Verfassung. Wir haben einen Kanzler. Wir haben einen Präsidenten. Wir haben ein Parlament. Unser heutige politische Zusammenstellung der Autorität ist sehr viel anders als damals. Aber trotzdem, die Prinzipien sind zeitlos. Diese Prinzipien gelten auch für uns. Nur wir müssen die Frage stellen, wie wenden wir das für uns heute an? Bevor wir das betrachten aber, was ist dann die Aufgabe von eben Regierungen? Und das ist, was Vers 14 uns auch sagt, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Das sind zwei Dinge, eine negative und eine positive. Die sollen das, was übel ist, das, was böse ist, bestrafen. Die sollen das eben aufhalten, sie sollen das verhindern. Aber nicht nur das Negative verhindern, sie sollen auch das, was gut ist, fördern, loben, stärken. Das ist eine menschliche Ordnung, das notwendig ist. Und wir dürfen hier auch sehen, dass diese Ordnung nicht nur in unserer Welt vorkommt, dass es Autoritäten gibt. Es gibt auch die Ordnung sogar in der Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiligen Geist. Der Vater bestimmt, der Sohn ist derjenige, der dann eben auch das tut und der Heilige Geist wendet es an. Wir sehen hier eine Ordnung sogar in der Dreieinigkeit, eine Unterordnung. Wir sehen diese Unterordnung sogar im Engelswelt. Es gibt eben Erzengel und normale Engel. Engel, die Autorität haben über anderen und Engel, die ganz normale Engel sind. Autorität hat nicht nur mit uns Menschen zu tun. Es ist, wie Gott das Universum geschaffen hat, damit es gut funktioniert. Also die Ordnung dieser Welt verlangt, dass es eine Autorität gibt. Das hat es auch immer gegeben. Und da, wo es keine Autorität gegeben hat, da ging es ein Volk immer ganz, ganz schlecht. Gott will eben, dass diese Autorität das Böse bestraft und das Gute lobt. Und er will, dass wir diese Autorität als eine Hilfe und Unterstützung verstehen. Die Autorität, unsere Regierung soll verstehen, dass wir auch das erkennen und dass wir auch das annehmen vor dem Herrn. Okay. So, wie ist das jetzt für uns? Erstmals müssen wir und sollen wir nur eine Regierung uns unterordnen, wenn die Regierung gerecht ist und alles richtig tut. Um die Frage zu beantworten, stellen wir einfach die Frage, wie war der Kaiser damals? Petrus schrieb das nicht in einem Vakuum. Petrus schrieb das an einem Volk, das wirklich auch gelitten hat. Und höchstwahrscheinlich auch gelitten hat deswegen, weil die Obrigkeiten sie verfolgt hat. Warum schreibt Petrus das? Petrus schreibt das, weil es wichtig ist, dass wir selbst eine Obrigkeit, die nicht gerecht ist, die Gott erwartete Unterordnung geben. Wir denken einfach an Nero, der Kaiser damals. Nero war ein ungerechter Mann. Er war ein Mann, der nicht eben lauter war. Aber es war in dieser Zeit, dass Petrus das schreibt. Wenn wir darüber nachdenken, laut der Kirchengeschichte, ist es sogar Nero, der dafür zuständig war. Es war unter seiner Verfolgung, dass Petrus als Märtyrer gestorben ist. Und Petrus schreibt, unterordnet euch sogar den König, den Kaiser. Oder wir denken an Pontius Pilatus, der Jesus eben freigegeben hat für die Kreuzigung. Oder für Felix, der eben seine Macht missbraucht hat und Paulus gefangen gehalten hat, obwohl er wusste, es gibt eigentlich keinen Grund, um diesen Mann gefangen zu halten. Er hätte ihn freilassen können, aber um die Juden zu einem Gefallen zu tun, hatte sie einfach Paulus einfach weiterhin im Gefängnis gehalten. Diese Männer waren nicht gerecht. Aber Petrus schreibt hier, Paulus schreibt und Jesus sagt, seid unterordnet. Aus welchem Grund? Damit wir eben etwas Wichtigeres erreichen. Gott hat uns nicht hierher geschickt und uns errettet, damit wir Rebellion und irgendwelche politische Ziele erreichen, sondern etwas viel, viel Wichtigeres. Die Regierung dieser Welt, diese menschliche Ordnung wird, solange sie von sündigen Menschen eben bekleidet ist, immer fehlerhaft sein, immer Probleme machen. Aber Jesus kam, Paulus diente, Petrus diente, nicht um politische Dinge zu verändern, sondern um eine viel weiterreichende, längerfristige Veränderung anzugehen, und zwar Herzen zu verändern. Wir haben heute jetzt eine sehr aktuelle Situation. Was sollen wir als Christen tun, wenn die Regierung sagt, aus Corona-Gründen dürfen wir uns nicht versammeln? Sollten wir als Christen sagen, nein, Gott hat uns gesagt, wir sollen uns versammeln, ob es Corona gibt oder nicht. Wir folgen Gott mehr als Menschen, daher treffen wir uns zusammen. Wir haben einen Raum mit 37 Quadratmeter, wir treffen uns 40 Leute in diesem Raum und wir sagen, uns egal. Die Antwort darauf ist falsch. Bringt Gott keine Ehre. Ist nicht, was er will. Wir würden Gott dadurch entehren, nicht ehren. Warum? Naja, die Regierung hat diese Maßnahme jetzt nicht beschlossen, weil die Regierung eben Jesus verfolgen will. Der Grund, warum die Regierung diese Maßnahme beschlossen hat, war, um die Bevölkerung zu schützen. Jetzt, ob man mit der Entscheidung einverstanden ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass diese Frage ist etwas, das man nicht in Zweifel stellen kann. Das ist der Grund, warum sie das gemacht haben. Sollten wir dann als Christen sagen, nein? Ja, Jesus kam, Jesus führte dazu, dass viele Menschen von ihren Krankheiten geheilt wurden. Jesus sorgte dafür, dass viele Menschen eben gestärkt wurden. Aber kommt alle zu uns, zu unserer Gemeinde, und wenn ihr bei uns euch erkrankt, das ist uns egal, Hauptsache ist, wir sind zusammen. Das ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist ganz anders. Diese Maßnahmen waren jetzt nicht anders für Christen als für Nichtchristen. Sogar diese letzte Woche, wenn ihr die Nachrichten gelesen oder gehört habt, die ganze gottlose Künstler und gottlose eben Unterhalter regen sich jetzt auf, weil sie kein Geld verdienen können. Und die haben nichts mit Jesus zu tun und sie dürfen sich auch nicht treffen, dürfen auch keine Veranstaltungen machen. Tatsache ist, wir haben hier mit einem realen Gefahr zu tun und die menschliche Ordnung hat beschlossen, das sind die richtigen Maßnahmen. Jetzt, sind das wirklich die richtigen Maßnahmen? Dafür sind die zuständig. Wir können mitdenken, aber wir haben jetzt hier einen Weg, um was zu tun. Und der Weg ist aber nicht aufzuführen und Rebellion und ungehorsam zu sein. Wir in unserem Land haben natürlich die Möglichkeit, die höchste Autorität anzusprechen. Das ist für uns nicht der Kanzler oder der Staatspräsident, sondern die Verfassung. Und es gibt einen Verfassungsgerichtshof. Und es gibt jetzt schon Klagen, die dort eingereicht worden sind. Und es wird sich mit der Zeit auch regeln, was ist jetzt gut, was war nicht gut. Aber es ist, und das darf auch ein Christ tun. Das sind die Wege, die Gott auch gegeben hat. Auch damals, wenn der Kaiser jemanden geschickt hat und der hat sich blöd aufgeführt, da konnte man zum Kaiser gehen und eben sich beim Kaiser beklagen. Dein Statthalter, dein Gesandter hat dies und jenes gemacht und das ist schlecht. Und dann konnte der Kaiser was tun. Wir haben eigentlich Wege heute mehr denn je, um die Regierung, die wir haben, auf eine wirklich gerechte Art und Weise zu korrigieren. Aber nicht durch Rebellion. Nicht, indem wir eben zivile Ungehorsam ausüben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass manche Gemeinden in dieser Welt unter diese Bedingungen haben gesagt, wir machen trotzdem alles wie vorher weiter und es ist uns egal, Gott wird uns schützen. Ich habe von einem Pastor gehört in den Vereinigten Staaten, der das gemacht hat und interessanterweise gerade der ist dann an Covid-19 gestorben. War das Zufall? Gott weiß das. Tatsache ist, er hat nicht das getan, was er vor Gott hätte tun sollen. Und zwar die Anweisungen der Regierung folgen aus Unterordnung, weil das Gottes Plan ist. Gott will, dass wir in die ordnungsvolle und richtige Art und Weise mit unserer Regierung umgehen. Und was für Auswirkungen hat das dann? Unsere Stelle sagt uns das. Wir sollen eben nicht auf der Seite sein, dass die Regierung oder die Obrigkeit uns bestrafen muss, sondern auf der Seite sein, wo die Obrigkeit uns loben kann, weil wir Gutes tun. Vers 15, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Ein Christ soll jemand sein, eine christliche Gemeinde soll eine Organisation sein, eine Versammlung von Menschen sein, die als Ziel hat, das Gute zu tun. Und was kann besser sein, als dass wir sagen, wir wollen die Schwachen in unserer Gesellschaft auch wirklich schützen? Und die Antwort darauf ist, das ist genau, was wir tun sollen. Selbst in den Zeiten vergangener Jahrhunderte gab es verschiedene Seuchen. Und da hat ein Pastor aus England dann auch geschrieben, wenn die Regierung uns sagt, wir sollen uns nicht versammeln, weil es eine Seuche gibt, dann sollen wir uns nicht versammeln. Wenn die Regierung sagt, ihr sollt euch nicht versammeln, weil wir Jesus nicht wollen, dann sollen wir uns doch versammeln. Das sind zwei Paar Schuhe. Es dreht sich jetzt nicht um Jesus, es dreht sich um die Bevölkerung zu schützen. Diese Unterordnung dann, wenn die Welt uns anschaut und sieht, dass wir nicht arrogant und gottlos eigentlich, aber behaupten, dass wir göttlich handeln, sondern dass wir uns einordnen mit einer gesunden Unterordnung, das führt dazu, dass sie dann nicht mehr sagen können, die Christen da, die sind so gefährlich. Die Christen da, die sind so schlecht. Das darf nicht sein. Das Einzige, wofür ein Nichtgläubiger uns jemals gegen Christen beklagen sollte, ist wegen des Evangeliums. Wenn sie nicht mögen, dass wir behaupten, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt und dass er die einzige Errettung ist für uns. Wenn sie das nicht mögen, dann können sie den ganzen Tag lang sagen, wir sind schlecht. Aber wenn sie merken, dass wir eine gesunde Ordnung der Regierung nicht folgen und uns deswegen beklagen, das soll nicht vorkommen. Es ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Dass sie nichts mehr sagen können gegen Christen. So hier, wie schaut das aus für die Geschwister in der damaligen Zeit? Sie leiden, sie haben eine Feuerprobe, aber was tun sie? Sie tun eins zu eins das, was Paulus getan hat. Paulus ist ein perfektes Beispiel. Wurde eben Apostelgeschichte 16 misshandelt, er wurde eben in Apostelgeschichte 16 im Gefängnis geschmissen. Und was tut er zu Mitternacht? Flucht er? Rebelliert er? Nein, er singt. Wir haben in Philipperbrief heute gelesen, wo wunderbar da auch gestanden ist, dass wenn wir eben auch leiden, dass wir das für Jesus tun, dass Menschen auch merken, was im Zentrum unseres Lebens auch wirklich steht. Der Herr möchte, dass durch unsere gute Werke andere zum Schweigen kommen. Jesus hat es nicht anders gesagt. Jesus hat es ganz genau eins zu eins so gesagt in der Bergpredigt. Matthäus Kapitel 5, Vers 38 steht, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Damals war es eben, tust du mir was an, tue ich dir was an. Jesus steht hier, sagt aber in Vers 39, Matthäus 5, ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Was der Herr Jesus uns hier sagen möchte, ganz schlicht und einfach, ist, das Böse kannst du nicht überwinden, indem du mehr Böses dazu gibst. Das Böse kann man nur überwinden, indem man was Gutes tut. Wenn du zurückschlägst, hast du dann eigentlich einen Streit. Wenn du dich weigerst, eine Meile zu gehen, statt zu sagen, okay, du verlangst von mir eine Meile, okay, mache ich, aber du kannst etwas nicht tun, und zwar, du kannst nicht verlangen von mir, dass ich es nicht ungern mache. Ich mache das jetzt gerne, und ich mache das sogar das Doppelte. Ich werde dir dienen, nicht nur eine Meile, sondern zwei. Nicht, weil du das von mir verlangst, sondern weil ich es dir schenke. Und jetzt bin ich frei. Jetzt habe ich das Sagen. Sozusagen, jetzt gebe ich, statt dass jemand von mir was nimmt. Will jemand dein Hemd nehmen? Okay, brauchst du ein Hemd? Okay, ich gebe dir mein Hemd und dann gebe ich dir meinen Mantel auch dazu. Weil du zeigst, du brauchst sogar das viel mehr als ich. Und Gott wird für mich sorgen. Ich folge Gott. Willst du von mir das nehmen? Okay, dann kriegst du das und noch was dazu. Dann dienen wir, dann geben wir. Da überwinden wir das, was böse ist. Wenn die Regierung eine gerechte Erwartung von uns hat, für uns hat, dann machen wir das auch und wir folgen das zur Fülle und sagen, ja, wir wollen auch, dass die Bevölkerung geschützt wird. Wir stehen hinter diesen Anliegen. Macht ihr alles richtig mit allen Verordnungen? Wahrscheinlich nicht. Aber wir wollen jetzt nicht gegen diese Hauptanliegen, dass Menschen geschützt werden, arbeiten, sondern das wirklich unterstützen, weil so ist auch unser Herr. Petrus natürlich hat das nicht immer so betrachtet. Wie ihr wisst, Petrus war derjenige, der bereit war, mit dem Schwert für Jesus zu kämpfen und eine Rebellion, einen Krieg zu beginnen. Aber Jesus sagte, gib dein Schwert weg. Wer mit dem Schwert kämpft, wird auch durch dem Schwert umkommen. Jesus wollte nicht Rom stürzen. Jesus wollte kein Coup d'État durchführen. Jesus wollte unser Herzen erobern. Er wollte uns merken. Und es gibt so viele Geschichten von eigentlich auch, sieht man sogar in Philipperbrief, Kapitel 1, wo Paulus sagt, ich bin Gefangener, aber indem ich Gefangener bin, hat das Evangelium jetzt sich verbreitet, sogar unter die Menschen, die mich bewachen. Wir sehen, dass Gott uns dann zu einem anderen Ort befördert hat. Und wenn wir Jesus im Mittelpunkt haben, dann können wir ihm sogar im Gefängnis dienen. Da können wir ihm überall dienen, wo er uns schickt. Und wir sind dann nicht gefangen, wir sind frei. Und das ist, was die Stelle hier auch sagt. Gott ist souverän. Gott führt und leitet und lenkt das Leben seiner Kinder. Wir folgen, wir unterordnen uns, wir vertrauen aber dem Herrn. Vers 16 sagt, als Freie und nicht als solche, die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen. Ich bin frei, wenn du von mir eine Meile verlangst, dass ich dir zwei gebe. Ich bin frei, mein Leben gehört dem Herrn. Was ist mein Ziel? Mein Ziel ist, dass ich dir diene. Ich bin von Sünde befreit. Ich bin gehorsam gegenüber Jesus. Ich kämpfe für das Evangelium, nicht für irgendwelche politische Aktionismus. Und das ist einer der größten Fehler, das in der Gemeinde passieren kann, dass das Evangelium irgendwie zur Seite gestellt wird und dass die Gemeinde aktiv wird in politische Sachen. Das Evangelium verändert das Herz. Und wo die Herzen nicht verändert werden, wo die Herzen nicht Christusähnlich werden, wird keine Politik die Welt verändern können. Es muss mit dem Herz beginnen. Von innen nach außen. Wir nutzen niemals unseren Glauben als Ausrede dafür, Bosheit zu tun, ungehorsam zu sein, zu rebellieren. Nicht einmal als Gegenschlag gegen Verfolgung. Es ist nicht unser Ziel, jetzt mit Gewalt gegen Verfolgern zu kämpfen. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns ergeben müssen. Auch Paulus ist geflohen. Es War auch Zeiten, wo Jesus wusste, jetzt ist nicht die Zeit, wo er sich aus Gefahr gebracht hat. Das heißt nicht, dass wir niemals was unternehmen. Auch Paulus hat Gebrauch von seiner Rechte gemacht als römischer Bürger. Und das dürfen wir natürlich auch tun. Aber das ist was ganz anderes, als dagegen mit Gewalt zu kämpfen. Und Petrus schließt dann hier ab, wir sind frei, wir dürfen auf keinen Fall jetzt diese Freiheit in Christus als Deckmantel für Bosheit benutzen. Keine Ausrede, da ich Christ bin, muss ich dir nicht folgen, muss ich nicht gehorsam sein, muss ich nicht ein guter Bürger sein, ich folge Jesus. Das ist verlogen, das ist nicht eine christliche Denkweise, sondern Vers 17, erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. Das heißt nicht, dass wir den König in allen Belangen oder unsere Regierung in allen Belangen, in allen Situationen Recht geben. Aber dass wir erkennen, wie es in Römer 13 steht, dass der König ist ein Diener auch Gottes. Und sofern er seine Aufgabe gerecht auch nachgeht, ist das auch eine wichtige Sache, dass wir ehren sollen. Erweist jedermann Achtung. Das ist so dagegen, was unser Zeitgeist heute sagt. Unser Zeitgeist sagt, achte nur dich selbst, denk nur an dich selbst, liebe nur dich selbst, fürchte nur, was du willst, tu nur, was du möchtest und ehre nur dich selbst. Das ist nicht, was Gott sagt. Gott sagt, wir haben was Höheres, das wir folgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese Stelle lese, das befreit mich. Weil ich darf mich auf das konzentrieren, worauf ich als Christ mich konzentrieren will. Ich will mich auf den Dienst konzentrieren für den Herrn. Nicht auf irgendwelche politische Ereignisse oder Entwicklungen. Das kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann das Evangelium weitergehen. Ich darf heute natürlich wählen, das sollte ein Christ tun. Und wenn etwas vorkommt, wo ich dann auch, eben wie gesagt, die Verfassung wird irgendwie missbraucht oder so, dann darf man natürlich da das ansprechen. Aber das ist nicht mein Hauptfokus. Mein Hauptfokus ist, Jesus zu verkündigen. Das ist dein Hauptfokus auch als Christ. Es befreit uns. Wir sind frei. Wir müssen, und das grundsätzlich auch deswegen, weil diese Welt ist nicht unser Zuhause. Wir sind auf der Durchreise und wir wissen, diese Welt wird nie zum Paradies. Es wird nie perfekt. Es wird nie schön sein. Der Herr Jesus ist der Einzige, der es verändern kann. In dieser Zeit, wo wir uns befinden, wird es immer Probleme geben. Nur Jesus ist die Antwort. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Möge der Herr uns die Kraft geben, das zu tun. Und nicht, weil wir das müssen. Nicht, weil wir das müssen. Sondern genau wie es hier steht, um des Herrn willen, weil wir es wollen, weil wir Jesus lieben, weil wir Christus ähnlich sein wollen, weil wir ihn brauchen. Er kennt uns durch und durch, er kennt und weiß, wie wir kämpfen mit Dinge und er wird uns Schritt für Schritt führen und helfen, damit er die Ehre bekommt. Preis dem Herrn dafür. Die Bibel ist sehr praktisch. Hast du eine Frage heute, wie du das machen kannst? Dann stell die Frage, was erwartet eben die Regierung? Ist es gegen Gottes Wort? Wenn die Antwort darauf ist, nein, das ist nicht gegen Gottes Wort, dann ist die Antwort, mach das. Mach das genau, wie die das auch wollen. Und verlass dich auf den Herrn. Er ist treu. Wir wollen jetzt beten und dann singen wir ein letztes Lied, bevor wir dann unser Gottesdienst abschließen. Lass uns miteinander beten.